Gnade sei mit euch. Wie viele Ohren sind auf dem Bild mit den drei Hasen zu sehen? Ich habe Ihnen dieses Bild vorne auf das Programm gemacht. Schaue ich in die Mitte dieses Bildes, dann bilden die Ohren so eine Art Dreieck. Dann wären es wohl eher drei Ohren. Schaue ich mir den Hasen jeden einzeln an, dann sehe ich natürlich einen Hasen mit zwei Ohren und dann wären es zweimal drei eher sechs Ohren. Wie viel sind es denn nun? Und was hat das Bild mit dem heutigen Trinitatisfest zu tun? Tatsächlich ist das ein Kirchenfenster, das sogenannte Drei-Hasen-Fenster am Kreuzgang des Paderborner Doms. Und diese Hasen, die zieren auch das bischöfliche Wappen. Der Hase ist nicht von biblischer Bedeutung, vielmehr wird hier bodenständig westfälisch darauf gedeutet, was denn das mit der Trinität sein könnte. Etwas, worüber die Kirche ja jahrhundertelang gestritten hat und auch sich darüber entzweit hat. Wie soll man denn nun den einen Gott auf drei Weisen denken? Und umgekehrt, wenn es der eine Gott im Himmel und auf Erden ist, wie kann er dann Vater, Sohn und Heiliger Geist, also in einer Dreiheit, bestehen? Ist das heute eher eine philosophische Denksportaufgabe? Ich muss ehrlich sagen, die Begriffe aus dem 4. Jahrhundert, über die damals gestritten wurde, welche Substanz, welche Seinsweise, welches Wesen Gott wirklich hätte, danach frage ich so nicht mehr. Die Trinität ist auch ein wenig patriarchal. Die Kabarettistin Caroline Kebekus, die rappt: Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, drei Männer, keine Frau, oh mein Gott, wie dreist. Und biblisch, deswegen auch die Textcollage bei der Lesung und beim Glaubensbekenntnis, biblisch gibt es die Trinitätslehre so auch nicht. Auch wenn es ganz gewichtige Texte gibt, wie den Kanzelgruß, der trinitarisch ist. Wir haben ihn am Anfang des Gottesdienstes gehört. Und ich habe noch vergessen, natürlich der Taufbefehl am Ende des Matthäusevangeliums. Wenn wir taufen, dann erinnern wir uns, dass Jesus uns aufgibt, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen. Im Gottesdienst tatsächlich haben wir ganz häufig mit trinitarischen Formeln zu tun. Und das prägt tatsächlich unser Gottesdienstleben. Aber wie ist das mit unserem ganz persönlichen Glauben? Habt ihr denn nun einen Gott oder drei? Fragen uns Jüdinnen und Juden oder Muslime und Muslima. Und tatsächlich, wir ringen dann und stottern manchmal auch im Dialog der Religionen, wenn wir das erklären müssen oder erklären wollen. Aber liebe Gemeinde, vielleicht liegt darin ja genau das Problem, dass wir etwas erklären wollen. Wenn man nochmal auf das Fensterbild von Paderborn schaut, dann wird deutlich, dass da ganz viel Bewegung drin ist. Ich kann mir diese Hasen gar nicht anders vorstellen, als dass die einander nachjagen, in Bewegung sind und jeder miteinander zu tun hat. Einer folgt dem anderen und einer geht dem anderen voraus. Ich stelle mir Gott tatsächlich so lebendig und auch wandelbar vor. Durch die gesamte biblische Erzählung erscheint Gott in ganz unterschiedlichem Kleide und mit ganz unterschiedlichen Gesichtern. So, als ob er sich auf die jeweilige Situation hin anders zeigen und anders nah sein könnte. Ich schätze tatsächlich die Vorstellung von Gott als Schöpfer. Da geht es ja nicht um die Frage, ob er die Welt in 6 oder 7 Tagen geschaffen hat, sondern darum, dass diese Schöpfung wunderbar gemacht ist und dass es eine Ordnung dahinter gibt. Dass der Schöpfer seine Schöpfung nie losgelassen hat und dass er uns als Geschöpfe in Freiheit und Verantwortung entlassen hat, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Solange die Erde steht, haben wir gerade gehört, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott sei Dank. Ich kann mir auch ganz viel dem abgewinnen, dass der Schöpfer sich mit dem Volk Israel ein Volk auserwählt hat, an dem er gleichermaßen seine Verheißungen wahrmacht, als auch an ihm verzweifeln kann. In diesem Volk wächst die Sehnsucht danach, dass Gott irgendwann mal selber auf die Erde kommt. Und das wird der Moment sein, wie es bei Jeremia heißt, wo die Menschen Gottes Weisungen direkt im Herz haben werden. Oder wie es in den Evangelien heißt, wo die Welt Gottes, sein Reich, ganz nahe herbeigekommen, angebrochen ist. Als Christinnen und Christen glauben wir, dass tatsächlich Jesus von Nazareth so dieser Sohn Gottes ist, in dem Gott Vater erscheint. Jesus hat so gehandelt, er hat so geheilt und so gesprochen, wie es Gott entspricht. Und er hat das sogar durchgelitten bis in den Tod und darüber hinaus. Darin hat sich Gott offenbart, gezeigt. Und das erzeugt dann auch gleich für uns die ersten Themen. War denn jetzt Jesus Mensch oder Gott? An Weihnachten singen wir, war Mensch und wahrer Gott? War er denn vorher schon beim Vater? Der Philipperbrief, der sagt, ja, das war so, Gott entäußerte sich selbst, also er hat quasi aus sich selbst heraus den Sohn geschaffen und auf die Erde gebracht. In den Evangelien wird aber, wenn wir nur an die Lukas-Geschichte denken, auch die Geburt ganz wichtig erachtet, also dass wirklich Jesus geboren worden ist von einer Mutter Maria. Die nächste Frage, wo bleibt Jesus eigentlich nach der Auferweckung? Die Evangelien schließen mit der Erzählung von der Himmelfahrt an, um zu verdeutlichen, dass der Sohn, Gott Sohn, zum Gott Vater zurückkehrt. Gott, der eine, erscheint hier in den Zweien. Und das Heil ist vollbracht. Paulus schreibt voller Glaube über Christus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, noch irgendeine andere Kreatur uns von dieser Liebe Gottes eben in Jesus Christus scheiden können. Die Lust Gottes, sich zu wandeln und zu verändern, die scheint aber noch ungebrochen. Den verwirrten und orientierungslosen Jüngern, die nach Ostern an den See zurückgekehrt sind, in ihr altes Leben oder in Jerusalem geblieben sind, diesen Jüngern schickt Gott an Pfingsten den Heiligen Geist. So wie Jesus ihn im Johannesevangelium schon angekündigt hat. Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, der wird euch alles lehren. Nun also der eine Gott in drei Weisen. Diese Wandelbarkeit und diese Dynamik, die ist es für mich. Und letztendlich ist es auch gar nicht die Frage, ob jetzt am Paderborner Dom drei Hasen mit drei oder mit sechs Ohren zu sehen sind. Das spielt für mich gar keine Rolle, sondern es geht für mich in diesem Bild um die Lebendigkeit und um die unterschiedlichen Perspektiven, in denen sich Gott zeigt. Er kann ganz Schöpfer sein mit seiner himmlischen Schönheit und Macht. Er zeigt sich ganz als Mensch, klein und schwach und verletzbar. Und er zeigt sich an allen Orten und an allen Zeiten gegenwärtig durch seinen Geist. Und verrückt ist ja, dass Gott selber mit sich in Beziehung geht. Er kann es nicht lassen, mit den Menschen, aber auch mit sich selbst in Beziehung zu gehen. Er schickt sich selbst auf die Erde. Er in Jesus Christus kündigt selbst den Geist an. Und Gottes Geist befreit zum Leben in dieser Welt, die der Schöpfer geschaffen hat. Also die drei einander nachjagenden Hasen, so könnte man das tatsächlich auf Gott auch beziehen. Und gleichzeitig ist jede einzelne Weise Gottes schwer ohne die andere denkbar. So ähnlich wie bei dem berühmten biblischen Dreiklang Glaube, Liebe, Hoffnung, kann man alles einzeln denken. Die Liebe, den Glauben, die Hoffnung. Aber richtig besonders und vollständig wird es erst, wenn man es zusammendenkt und in Beziehung der drei Begriffen. Der im Frühjahr verstorbene Schweizer Dichter und Theologe Kurt Marti, der hat mal über den dreieinigen Gott geschrieben: Was würde fehlen ohne eine der drei Personen? Die Stärke des Schöpfers, die Menschlichkeit Jesu auch im Leiden, die Gegenwart Gottes im Geist. Gott ist in sich Gemeinschaft. Ich versuche mir das vorzustellen, eine Gottheit, die durch und durch Liebe ist, die nicht für sich bleiben kann und die meine Gesellschaft sucht, die Feste liebt und mich neben sich auf die Bank zieht und sagt, komm, sag ehrlich, wie geht es dir? Liebe Gemeinde, das ist für mich auch die Brücke in diese Wochen hinein. Ein Gott, der so lebendig und so unterschiedlich erscheinen kann und der an unsere Tischkante kommt und fragt, wie geht es dir? Denn natürlich habe ich mich gefragt in dem zurückliegenden Jahr, was ist da mit dem Schöpfer, der alles so weise geordnet hat, wenn die ganze Welt gegen eine Pandemie kämpfen muss? Und was ist mit diesem Jesus von Nazareth, der ja so nah gekommen ist den Menschen, der sie berührt hat, auch körperlich, wenn er sie geheilt hat, dem eine hilfesuchende Frau am Gewand gezogen hat, der zum Mahl eingeladen hat, während wir physisch auf Abstand gehen und Gemeinschaft meiden mussten. Und dann denke ich, da gibt es aber auch so viele beglückende Momente, die ich mit Gott als Geistkraft verbinde. Ja, auch durch digitale Kommunikation über Raum und Zeit hinweg haben wir mit Freunden auf der ganzen Welt das durchlitten. Aber wir haben ja auch in der Gemeinde über Orte und Zeiten hinweg digital Gemeinschaft gehalten und auf Gottes Wort gehört. Menschen haben sich auch mit Fantasie und mit Ideen aufgemacht, um anders den Menschen nahe zu sein und ihnen zu begegnen. Könnte es nicht sein, dass Gott sich hier wieder einmal gewandelt und neu erfunden hat? Und könnte es sein, dass wir da Gott nicht nur als Geist erlebt haben, sondern er sich auch als Schöpfer und als Jesus Christus gegenwärtig gezeigt hat, gerade durch alle Nöte und Gefahren hindurch, weil er das kann? Lebendig, wandelbar, neu zu sein. Jahrhundertelang stellen wir in unseren Gottesdiensten diese göttliche Dynamik dar. Eigentlich jede Woche. Wir achten da nicht immer drauf. Und diese Dynamik trägt uns in den Alltag hinein. Sie geht weit über das Verstehen mit dem Kopf hinaus, also das, worüber die Kirchenväter im 4. Jahrhundert gerungen haben. Es geht in die Glaubensbeziehung mit Gott. Und daher am Ende ein altkirchlicher Taufsegen, der auch uns in unseren Tagen nach vorne weisen möge. Der barmherzige Gott stärke dich durch seinen Heiligen Geist. Er erhalte dich in der Gemeinde Jesu Christi und er bewahre dich zum ewigen Leben. So sei es. Amen.